Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre braucht, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der in den Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm wachsen wollen. Heute teile ich eine Botschaft über die ersten Werke, die zum Zeitpunkt der Errettung getan werden sollten. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Noah Webster 1828 definierte Ungerechtigkeit auch als eine besondere Abweichung von der Rechtschaffenheit, eine Sünde oder ein Verbrechen, Bosheit oder eine Handlung der Ungerechtigkeit. Als du zu Christus kamst, solltest du den Heiligen Geist empfangen haben, der dich in alle Wahrheit führen und dir helfen wird, Buße zu tun, damit du anfangen kannst, dich von der Ungerechtigkeit abzuwenden, indem du in dem Licht wandelst, das er dir zeigt. Licht ist die Offenbarung oder Wahrheit, von der Gott erwartet, dass du aus Gnade durch Glauben darin wandelst. Paulus hat über Jesus gesprochen in Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er kam, um uns zu retten und uns auch zu reinigen, damit wir die Dinge tun können, die er von Anfang an für uns geplant hat. Wir lesen in Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz zeigte uns nur, dass wir sündigten. Aber durch Jesus Christus haben wir Zugang zu Gnade und Wahrheit. Es gibt also keinen Grund, die gleichen Sünden immer wieder zu begehen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 22 und 23. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 7 und fange mit Vers 22 an. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wenn du immer noch Ausreden für die Sünden bringst, dann bist du in Gefahr, zurückgelassen zu werden, selbst wenn du in den Dienst gerufen wirst. Es hat keinen Sinn, Jesus deinen Namen zu sagen und wer du bist und die Werke, die du in seinem Namen getan hast, denn alles ist im Himmel aufgezeichnet. Jesus sagt in Offenbarung 2, ich lese die Verse 1 bis 5, das Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel, und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Vers 3. Und du hast Schweres ertragen, und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Die Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde mit einer Menge natürlicher Unterscheidungskraft und Wissen, das auf Lehren basierte. Aber sie mussten dennoch ihre ersten Werke tun, weil sie ihre erste Liebe verloren hatten. Die Korinther hatten ein ähnliches Problem. Paulus schrieb darüber in 1. Korinther 15, Vers 34. Werde doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu euch zur Beschämung. Deine Gerechtigkeit hängt auch davon ab, dass du ständig seine Stimme hörst, Gott vertraust und gehorchst und im Geist wandelst. Es gibt Dinge, die er geplant hat, und wenn du Gottes Plan für dein Leben verpasst, ist das auch Sünde. In der Amplified Bible steht in 1. Korinther 15, Vers 34, wacht auf aus eurer betrunkenen Erstarrung und kehrt zurück zur nüchternen Vernunft und zu eurem rechten Verstand und sündigt nicht mehr. Denn einige von euch haben keine Erkenntnis Gottes. Ihr seid völlig und absichtlich und schändlich unwissend und bleibt es auch weiterhin, da euch der Sinn für die Gegenwart Gottes und jede wahre Erkenntnis über ihn fehlt. Das sage ich zu eurer Schande. Wenn du frei von Sünde sein willst, musst du deine eigenen Rechte verlieren und ihn über die Grenzen entscheiden lassen, die er in deinem Leben gesetzt hat, indem du sensibel für seine Gegenwart bist. Du kannst nicht behaupten, dass du gerecht bist, nur weil du wiedergeboren bist. Manche vertrauen auf das vollendete Werk Christi, aber sie sündigen weiter. Du musst geistlich zu einer Gerechtigkeit durch Glauben aufwachen, die die Frucht des Geistes hervorbringt, indem du Jesus auf dem schmalen Weg folgst. Jesus sagte in Matthäus 7, Verse 13 und 14, Matthäus Evangelium, Kapitel 7, ich fange mit Vers 13 an. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Du wirst den schmalen Weg nicht mit deinem natürlichen Verstand finden. Also musst du bereit sein, töricht zu sein. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 3, ich lese die Verse 18 bis 20. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 3, 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Vers 20. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Gott kennt diejenigen, die zu ihm gehören, und weiß, ob sie von den toten Werken Buße getan haben oder nicht. Paulus schrieb in Hebräer 6, Verse 1 bis 3. Ich lese aus Hebräer Kapitel 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, Vers 2, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht, Vers 3, und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Deine ersten Werke zu tun bedeutet nicht rückwärts zu gehen. Stattdessen setzt es dich frei, vorwärts zu gehen und mehr gebraucht zu werden. Baue jetzt ein solides Fundament auf, das auf der Umkehr von toten Werken und dem Glauben an Gott basiert, denn das ist ein Teil deiner ersten Werke. Paulus schrieb darüber in Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Du solltest erkannt haben, dass alles Denken des Menschen nutzlos ist und kein Vertrauen in das haben, was du mit menschlichem Verstand erreicht hast. Paulus schrieb in Epheser 4, ich lese die Verse 17 bis 20. Epheser 4, ich beginne mit Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn. dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Vers 18, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Vers 19, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Das nicht erneuerte Herz macht dich blind. Es liebt diese Welt. Wenn du noch ein Vertrauen in das Fleisch hast, hast du keine Buße für die toten Werke getan. Paulus schrieb in Galater 5, Verse 24 bis 26. Galaterbrief, Vers 5, ich fange mit Vers 24 an. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Vers 26. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das Wort erste bei Strongs ist die Nummer 4413, das in Offenbarung 2, Vers 5 verwendet wird. Es ist ein kontrahierter Superlativ von einem anderen Wort. Es bedeutet an erster Stelle, in Zeit, Ort, Ordnung oder Wichtigkeit. Es bedeutet am Anfang, am besten oder chefmäßig. Das Wort erste bedeutet, dass es nichts Wichtigeres gibt. Jesus sollte deine erste Liebe sein. Aber wenn er es nicht ist, dann ist es Götzendienst. Es gibt keine größere Priorität, als sich mit der fleischlichen Natur zu beschäftigen, wenn du wiedergeboren bist. Beginne damit, dich selbst zu verleugnen. Nimm täglich dein Kreuz auf dich. Bemühe dich nicht, ein Opfer zu bringen oder nutzlose Werke des Dienstes zu tun, die Gott dir nie aufgetragen hat, und dann zu denken, dass dies Gott gefallen wird. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden bei der Ankunft des Herrn weinen, weil sie Jesus nie zum Herrn gemacht haben. Sie haben ihn als Herrn bezeichnet, aber das ist nicht genug. Das Fundament für den Wandel mit Christus muss richtig gelegt werden. Zu den ersten Werken gehören Umkehr von toten Werken, Glaube an Gott, Aufwachen zur Gerechtigkeit durch Glauben, natürliche Weisheit abzulehnen, auf den schmalen Weg zu kommen, ein Narr für Christus zu werden, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz täglich aufzunehmen, Christus nachzufolgen, Kreuzigen der fleischlichen Natur und danach zu trachten, den Willen Gottes zu tun. Im Alter von 18 Jahren wurde mir gesagt, dass ich Jesus zum Herrn und Retter machen muss, um das ewige Leben zu erhalten. Als ich jedoch mehr Fragen stellte, ging es nur darum, Jesus als meinen Retter anzunehmen. Mir wurde gesagt, dass er an meiner Stelle gestorben ist und dass meine Sünden auf ihn gelegt wurden. Ich musste nur an diese Tatsache glauben, dass er für mich starb. Ich widersprach nicht der Tatsache, dass Jesus kam, um für die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Und das bedeutete auch für meine Sünden. Das Evangelium, das ich zum ersten Mal hörte, betonte, was Jesus am Kreuz tat. Und das war neu für mich, also begann ich zuzuhören. Ich habe mich nie als schlechten Menschen gesehen. Ich war mit dem Besuch der Kirche aufgewachsen und ging in die Sonntagsschule. Ich kannte die meisten biblischen Geschichten von Bildern in Kinderbüchern und eine dieser Geschichten handelte sogar von Jesus, der am Kreuz starb. Charles Finney beschrieb seine erste Begegnung mit dem Herrn wie folgt. Genau in diesem Moment schien mir diese Schriftstelle wie eine Lichtflut in den Sinn zu kommen. Dann werdet ihr hingehen und zu mir beten, und ich werde euch erhören. Dann werdet ihr mich suchen und finden, wenn ihr mit ganzem Herzen nach mir sucht. Ich ergriff dies sofort mit meinem Herzen. Ich hatte schon vorher intellektuell an die Bibel geglaubt, aber noch nie war mir die Wahrheit bewusst geworden, dass der Glaube ein freiwilliges Vertrauen und kein intellektueller Zustand ist. Das war mir so bewusst, gleich wie ich mir meiner Existenz bewusst war, dass ich in diesem Moment auf die Wahrhaftigkeit Gottes vertraute. Irgendwie wusste ich, dass das eine Schriftstelle war, obwohl ich sie, glaube ich, nie gelesen hatte. Ich wusste, dass es Gottes Wort war und sozusagen Gottes Stimme, die zu mir sprach. Ich rief zu ihm, Herr, ich nehme dich beim Wort. Nun weißt du, dass ich dich von ganzem Herzen suche und hierher gekommen bin, um zu dir zu beten, und du hast versprochen, mich zu erhören. Er gab mir dann viele andere Verheißungen, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament, besonders einige sehr kostbare Verheißungen in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus. Ich kann keine Menschen mit Worten verständlich machen, wie kostbar und wahr mir diese Verheißungen erschienen. Ich nahm sie, eine nach der anderen, als unfehlbare Wahrheit, als Behauptungen Gottes, der nicht lügen konnte. Sie schienen nicht so sehr in meinen Verstand, als vielmehr in mein Herz zu fallen, hineingelegt in den Griff der freiwilligen Kräfte meines Geistes. Und ich ergriff sie, eignete sie mir an und hielt mich an ihnen fest mit dem Griff eines Ertrinkenden. Der Bruder, der mit mir über Christus gesprochen hat, hat gebetet. Und er hat seine Gemeinde dazu gebracht, auch für mich zu beten. Und das hat mich beeinflusst. Ich hatte nicht so viele Freunde am College, wo ich etwa 4 Meilen von meinem Zuhause entfernt studierte. Ich lernte jemanden kennen und fand später heraus, dass sie nicht an mir interessiert waren. Mein Herz war offen und ich wurde verletzt. Ich war nicht gut in meinen Prüfungen und es sah so aus, als würde ich nicht einmal auf die Universität gehen. Ich musste hart in meinem Studium arbeiten und in der Zeit, die mir noch blieb, mehr Wiederholung machen. Dieses bisschen Druck überwältigte mich zu der Zeit und ließ mich zu Gott schreien. Ich hatte dem Evangelium mindestens 6 Monate lang widerstanden. Der junge Mann, der mir predigte, wandte sich eines Abends zu mir und sagte, du wirst in diesem Leben mitgerissen, in dem Moment, wo du dich umdrehst, wirst du Gott finden. Diese Worte wurden für mich sehr real, als ich mit dem Fahrrad nach Hause fuhr und ich spürte, wie ein Wind mich forttrug. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Meine Erlösungserfahrung kam, nachdem ich ein wenig von dem geerntet hatte, was ich gesät hatte, und ich konnte keinen einfachen Ausweg sehen. Gott ließ mich nicht alle Konsequenzen meiner Sünde ernten, sondern machte mich offen für Gott. Auf dem Heimweg vom College hatte ich das Gefühl, dass die Welt auf meinen Schultern lag, als ich nach Hause radelte. Ich wurde von einem Wind in meinem Rücken mitgerissen. Ich hielt mein Fahrrad an, kniete nieder und betete von ganzem Herzen, ich brauche dich, Jesus. In diesem Moment empfing ich Jesus in meinem Herzen. Nachdem ich geschrien hatte, erlebte ich seine Gegenwart und Freude und Frieden strömt in mein Leben, während ich nach Hause radelte. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. In der Autobiografie von Charles Finney lesen wir auf den Seiten 159 bis 161, ich habe in meinen Unterweisungen immer sehr auf die völlige Absonderung für Gott bestanden. Das Aufgeben von allem an ihn, Körper, Seele, Besitz, um danach für immer zu seiner Ehre benutzt zu werden. Als Bedingung für die Annahme bei Gott. Sünder wurden nicht ermutigt zu erwarten, dass der Heilige Geist sie bekehrt, während sie passiv sind. Und ihnen wurde nie gesagt, dass sie Gottes Zeit abwarten sollen, sondern sie wurden unmissverständlich gelehrt, dass ihre erste und unmittelbare Pflicht darin besteht, sich Gott zu unterwerfen, ihrem eigenen Willen, ihrem eigenen Weg und sich selbst zu entsagen und alles, was sie sind und alles, was sie haben, sofort an ihren rechtmäßigen Besitzer, den Herrn Jesus Christus, zu übergeben. Sie wurden gelehrt, dass das einzige Hindernis auf dem Weg ihr eigener sturer Wille war, dass Gott versuchte, ihre uneingeschränkte Zustimmung zu gewinnen, ihre Sünden aufzugeben und den Herrn Jesus Christus als ihre Gerechtigkeit und Erlösung anzunehmen. Der Punkt wurde ihnen häufig nahegelegt, ihre Zustimmung zu geben, und es wurde ihnen gesagt, dass die einzige Schwierigkeit darin bestand, ihre eigene ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu erreichen, zu denen Christus sie retten würde, und zu den niedrigsten Bedingungen, zu denen sie überhaupt gerettet werden konnten. Der Glaube an Gott und Gott in Christus wurde immer wieder hervorgehoben. Sie wurden darüber informiert, dass dieser Glaube keine bloße intellektuelle Zustimmung ist, sondern die Zustimmung oder das Vertrauen des Herzens, ein freiwilliges, intelligentes Vertrauen in Gott, wie er in dem Herrn Jesus Christus offenbart ist. Die Lehre von der Gerechtigkeit der endlosen Strafe wurde voll und ganz betont. Und nicht nur ihre Gerechtigkeit, sondern auch die Gewissheit, dass die Sünder endlos bestraft werden, wenn sie in ihren Sünden sterben, wurde nachdrücklich hervorgehoben. Sünder wurden in keiner der Erweckungen gelehrt, dass sie Bekehrung als Antwort auf ihre eigenen Gebete zu erwarten hätten. Ihnen wurde gesagt, dass der Herr sie nicht erhören würde, wenn sie Ungerechtigkeit in ihrem Herzen hätten und dass sie, solange sie unbußfertig blieben, in ihrem Herzen sündigten und dass solch unbußfertiges und ungläubiges Gebet ein Gräuel für Gott sei. Aber wenn sie wirklich bereit waren, Gott ein annehmbares Gebet darzubringen, konnten sie es tun. Denn es gab nichts als ihre eigene Verstocktheit, die sie daran hinderte, es sofort zu tun. Kurzum, man bemühte sich, den Sünder dazu zu bringen, Christus anzunehmen, seinen ganzen Willen, sein Sühnopfer, sein offizielles Werk und seine offiziellen Beziehungen und aller Sünde, aller Ausrede, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen im Herzen und im Leben abzuschwören, hier und jetzt und für immer. In zahlreichen Traktaten, die ich las, trennte die Sünde den Menschen von Gott. Ich wurde jedoch nicht gewarnt, dass ich auch nach der Wiedergeburt noch sündigen könnte, indem ich ins Fleisch gerate und dann die Folgen der Sünde ernte, wenn ich mich nicht mit Gott verbinde, den Geist höre und ihm gehorche. Die Gemeinde, in die ich damals ging, glaubte nicht, dass jemand die Stimme Jesu durch den Geist hören kann. Sie glaubten stattdessen, dass jeder einem System von Richtlinien oder Regeln folgen muss, die auf dem geschriebenen Wort basieren, ähnlich wie die Pharisäer in der Bibel. Die Wahrheit ist, dass jeder einen Retter braucht. Aber nur wenn er Jesus zum Herrn macht, kann er aufhören zu sündigen. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 1 und 2. Römer 6, ich beginne mit Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Vers 2, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Ich habe mich nie als einen Ertrinkenden gesehen, der die Hölle verdient, weil ich Herr meines eigenen Lebens war, bis ich durch einen tiefen Zerbruch ging. Ich suchte nicht nach den minimalen Bedingungen, die ich brauchte, um Christus nachzufolgen, weil es Dinge gab, die ich gerne tat, wie Fußball spielen und Sendungen im Fernsehen anzuschauen, die ich nicht bereit war aufzugeben. Schließlich fragte ich danach, wie man ihn zum Herrn macht, und mir wurde gesagt, dass dies nur Bibellesen, Besuch der Gottesdienste und gute Werke zu tun erfordert. Ich akzeptierte diese Version der Herrschaft Jesu, weil sie zu der Art und Weise passte, wie ich als Herr meines eigenen Lebens leben wollte. Johannes schrieb in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Später hörte ich einen Prediger, der sagte, wenn du deine Sünden bekennst, werden dir alle Sünden in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben. Das waren Versuche, die Gemeinde zu ermutigen, aber das Leben der Menschen änderte sich nicht, einschließlich meines eigenen. Johannes schrieb in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. 1. Johannes, Kapitel 2, ich beginne mit Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Nur das Blut Jesu kann die Sünde entfernen. Es bedeckt nicht nur die Sünde, es wäscht sie weg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, uns zu vergeben. Um Vergebung zu erhalten, musst du die begangenen Sünden bekennen. Du musst auch all die Dinge bekennen, die du getan hast, anstatt den vollkommenen Willen Gottes zu tun, den er für dein Leben geplant hat. Du kannst Sünden nur bekennen, wenn du von ihnen überführt wurdest. Wenn du nicht mehr sündigen willst, dann musst du im Geist wandeln. Es gibt keinen anderen Weg, mit dem Sündigen aufzuhören. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Sünde ist alles, was dem vollkommenen Willen Gottes in Gedanken, Absicht oder Handlungen entgegensteht. Wenn du wiedergeboren bist, musst du zuerst ins Fleisch kommen, um zu sündigen. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Verse 13 bis 15. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden. Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es gibt Konsequenzen der Sünde, auch wenn du wiedergeboren bist. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn du weiter gegen Gott sündigst, wirst du sterben und niemals mit Christus herrschen und regieren können. Paulus schrieb in Kolosser 3, Verse 5 bis 7. Ich lese Kolosser 3, ab Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 6. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Vers 7. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt kannst du durch Jesus Christus und den Gehorsam gegenüber dem Geist aufhören zu sündigen und das Fleisch töten und durch den Geist leben. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion. Diejenigen, die glauben, dass man nur wiedergeboren werden muss, um gerettet zu werden, wollen insgeheim Herr über ihr eigenes Leben sein und die Freiheit haben, zu tun, was sie wollen. Tue jetzt Buße und tue deine ersten Werke, denn das ist nicht die Wahrheit. Viele glauben, dass das ewige Leben nur für immer Leben ist, das dadurch entsteht, dass man das Übergabegebet spricht und wiedergeboren wird. Und dieser Glaube dominiert das Christentum auch heute noch. Im Alten Testament lesen wir in Jesaja 28, ich lese die Verse 14 bis 21. Jesaja, Kapitel 28, ich starte mit Vers 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Vers 15. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Vers 16. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Vers 17. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Vers 18. Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. Vers 19. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Ja, sie wird jeden Morgen daherkommen, bei Tag und bei Nacht. Und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören. Vers 20. Denn das Bett wird so kurz sein, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann. Und die Decke so schmal, dass man sich nicht in sie einwickeln kann. Vers 21. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perasim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon, um sein Werk, ja, sein fremdartiges Werk auszuführen, und seine Arbeit, ja, seine unerhörte Arbeit zu vollbringen. Der erwähnte Eckstein ist ein sicheres Fundament, das sich nicht verändert. Dieser Eckstein ist Teil deines ersten Werkes. Er beinhaltet, dass Jesus deine erste Liebe ist und dass du Jesus als Herrn deines Lebens einsetzt. Damit ist der Eckstein gelegt, damit du Teil des Hauses Gottes werden kannst und auch jetzt Teil des Reiches Gottes bist. Wir lesen in Markus Kapitel 12. Ich lese die Verse 1 bis 11. Das Markus-Evangelium Kapitel 12 beginnt mit Vers 1. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Vers 2. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Vers 3. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Vers 4. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Vers 5. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Vers 6. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Vers 7. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Vers 8. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Vers 10. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vers 11. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Die Juden lehnten Jesus ab und verwerfen daher den Eckstein. Wir lesen Johannes 1, Vers 11 und 12. Das Johannesevangelium Kapitel 1, ich fange mit Vers 11 an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jesus nannte sich selbst den Sohn des Menschen und war ohne Sünde. Er wurde von einer Jungfrau geboren und vom Heiligen Geist beherrscht. Seine Früchte, sein Leben und seine Lehre bewiesen, dass er den Willen Gottes allein durch den Glauben tun konnte, ohne seinen eigenen Willen zu befragen. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus hat nicht seinen eigenen Verstand befragt oder gesucht, sondern mit einer direkten Verbindung Gott durch den Heiligen Geist gehorcht. Und wir haben heute die gleiche Möglichkeit wegen Jesus. Juden lehnten Jesus als König über sie ab. Auch du lehnst Jesus als König ab, indem du das neue Betriebssystem ablehnst, das er durch den Heiligen Geist bereitgestellt hat, um ihn zum Herrn zu machen. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6. Das Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du dich selbst zur Autorität deines eigenen Lebens gemacht hast, anstatt Jesus, wirst du das Gericht erleben. Das ist es, was der Teufel getan hat, und er ist ein Mörder. Die Juden waren durch ihre Religion geblendet und versuchten, Jesus zu töten. Schlechte Frucht bei den Pharisäern war die Frucht ihrer Rebellion. Diejenigen der Gemeindeleitung, die sich selbst darstellen, sind heute in großer Gefahr. Niemand wird Gott überwinden, auch nicht mit stiller Rebellion. Er ist immer im Recht. Paulus schrieb in Römer 3, Vers 4, das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 12 auf Seite 209, das ist die Wahrheit. Wenn du nicht in der Nähe dessen gehst, wo du sein solltest, bist und warst du in Rebellion? Es ist eine stille Rebellion, denn du nimmst aktiv am Dienst teil, aber du wirst nicht tun, was Gott sagt. Stattdessen entscheidest du dich auf Satan zu hören und dich ihm und seinen Lügen zu unterwerfen, anstatt Gott und seiner Wahrheit zu gehorchen. Wer Christus nicht nachfolgt, gehorcht nicht dem Evangelium Gottes, täuscht sich selbst und vermittelt anderen einen falschen Eindruck. Paulus schrieb in Epheser 5, ich lese die Verse 1 bis 6, Epheser 5, ich beginne mit Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Vers 2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Vers 4. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Es ist nie zu spät, das Reich Gottes jetzt zu betreten. Wenn du wiedergeboren bist, ist alles, was du tun musst, wie ein kleines Kind zu werden. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 3 und 4. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, beginne mit Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Es ist nicht genug, wiedergeboren zu sein, um in das Himmelreich zu kommen. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 2, Verse 1 und 2. 1. Petrus 2, Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Die reine Milch seines Wortes ist das Wort, das durch den Heiligen Geist in deinen Sinn fließt, wenn er still und unbesorgt ist. Wir lesen im Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Gott liebt dich und er wird alle mit einem Herzen für Gott und die Ohren zum Hören haben, mit seinem in rechter Weise geteilten Wort nähren. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 10 und 11. Das Buch Jesaja, Kapitel 55, ich beginne mit Vers 10. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat, und Brot dem, der isst. Vers 11. Genau so soll auch mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn du im Geist bist, wirst du Schlüsselwahrheiten und Lehren hören, an die Gott dich immer und immer wieder erinnern wird, bis du ein Täter davon bist. Petrus fährt fort in 1. Petrus 2, ich lese die Verse 5 bis 10. 1. Petrus, Kapitel 2, beginne mit Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Vers 8. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Vers 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Jesus ist der Stein des Anstoßes. Menschen mögen Jesus sanftmütig und mild, aber sie nehmen Anstoß an der Lehre, dass Jesus auch Herr sein muss, damit du gerettet wirst. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 und 28, das Johannesevangelium, Kapitel 10, und ich beginne mit Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nur diejenigen, die Christus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen, werden niemals umkommen. Das ist die einzige Stelle, an der die ewige Sicherheit in der Bibel definiert wird. Du hast vielleicht geglaubt, dass du niemals verloren gehen wirst, nur weil du wiedergeboren bist. Aber das ist eine Lüge. Auch das ewige Leben ist gemäß Jesus in einem Vers definiert, und es ist nicht nur das ewige Leben. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Du kannst Gott nicht kennenlernen, wenn du nicht in ihm bleibst und ihm mit deinem ganzen Herzen vertraust. Du wirst ihn nie kennenlernen, wenn du immer wieder Ausreden für die Sünde findest und Gott ungehorsam bist. Nur wenn du deine natürliche Freiheit auf dem schmalen Weg verlierst, wirst du deine eigene Seele retten und anderen helfen. Lass mich ein Beispiel dafür lesen, was Paulus predigte. Paulus schrieb in 2. Thessalonicher 1, ich lese die Verse 7 bis 10. 2. Thessalonicher 1, ich fange mit Vers 7 an. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Vers 8, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Das Wort in Strongs für Gehorchen ist die Nummer 5219 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet, als Untergebener hören, das heißt, aufmerksam zuhören, folglich einen Befehl oder eine Autorität beherzigen oder befolgen, gehorsam sein. Paulus schrieb, dass der Zorn Gottes und seine Vergeltung über alle kommen wird, die Gott nicht kennen und dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Um Gott kennenzulernen, musst du dich auf den schmalen Weg begeben und dem Geist gehorchen. In der Amplified-Bibel steht in 2. Thessalonicher 1, Vers 8, um Vergeltung, Strafe und Rache an denen zu üben, die Gott nicht kennen oder wahrnehmen oder kennenlernen, und an denen, die das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus ignorieren und sich weigern, ihm zu gehorchen. Die gute Nachricht ist, dass er bereit ist, die Zügel deines Lebens zu übernehmen und dich in das Bild Christi aus Gnade durch Glauben zu verändern. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 29 und 30. Römer 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Christus hat das Kreuz überwunden, was vorherbestimmt war, und uns gezeigt, wie wir Gott durch den Glauben gefallen und den Willen Gottes tun können, indem wir uns der Führung des Geistes unterordnen. Dein Leben in Christus ist dazu vorherbestimmt, wie Christus zu sein, gerechtfertigt und verherrlicht, wenn du auf die Stimme des Geistes hörst und auch gehorchst. Paulus schrieb in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. 2. Korinther 3, ich beginne mit Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Christus hat den Sieg nicht errungen, indem er seine eigenen Interessen verfolgte und tat, was er wollte. Er ordnete sich der Führung durch den Geist unter. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitete Ausgabe, schreibt Joseph Hedgecock im Kapitel 8 auf Seite 89. Gott wird dich salben, um das zu tun, was er dir gesagt hat. Er hat einen Plan für mein Leben und er hat auch einen Plan für dein Leben. Der Teufel weiß, dass er dich nur von Gottes Plan abhalten kann, indem er dich dazu verleitet, in deinem Verstand zu agieren, wo du nicht mit Gott kommunizieren kannst, weil du im Fleisch bist. Dieser Weg ist nicht kompliziert. Satan wird versuchen, dich zu verwirren, wenn er kann. Er wird dir sagen, dass dies zu schwer ist und dass Gott dies nicht von dir verlangt. Ja, am Anfang ist es ein wenig schwierig, wenn du anfängst, Selbstverleugnung zu praktizieren. Aber wenn du beständig bist, werden die Unannehmlichkeiten nur für eine kurze Zeit anhalten. Wenn du etwas im Fleisch tust, wirst du wieder ein Sklave der Sünde. Wir lesen in Johannes Kapitel 8, ich lese die Verse 30 bis 34. Das Johannesevangelium, Kapitel 8, ich beginne mit Vers 30. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 33. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei werden? Vers 34. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Nur die, die in seinem Wort bleiben, sind Jünger Jesu. Dies ist nicht das geschriebene Wort. Die religiösen Juden, die an ihn glaubten, mochten es nicht, wenn man ihnen sagte, dass sie Sklaven seien. Fleischliche Christen, die modernen Pharisäer, die heute nach dem geschriebenen Wort leben, mögen es auch nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie nicht frei sind. Wir sollen vom Geist geleitet leben. Jesus sprach zu Nikodemus in Johannes 3, ich lese die Verse 5 bis 8. Das Johannesevangelium, Kapitel 3, ich fange mit Vers 5 an. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das Wasser steht hier für die Taufe, die die Umkehr von toten Werken beinhaltet. Nur diejenigen, die von toten Werken umkehren und sich vom Geist leiten lassen, werden in das Reich Gottes eingehen und dort leben können. Laut Jesus gibt es keine Ausnahme. Es gibt jetzt Vergebung im Namen Jesu, und durch das vom Geist geführte Leben ist es möglich, mit dem Sündigen aufzuhören. Es gibt keine Ausrede. Johannes schrieb in 1. Johannes, Kapitel 3, ich lese die Verse 8 bis 10. 1. Johannes, Kapitel 3, beginne mit Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes. und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Der Teufel hat Angst vor dir, weil du möglicherweise seine Werke zerstören könntest, indem du in Christus bleibst, wenn du vom Geist geführt wirst. Der Teufel hat seine falschen Propheten in der Gemeinde untergebracht, die von Segen und Wohlstand reden, ohne dass sie von toten Werken umkehren. Sie säen sogar die Saat des Teufels und verhindern, dass die Wahrheit gelehrt wird. Jesus sagt in Matthäus 13, ich lese die Verse 24 bis 30, das Matthäusevangelium, Kapitel 13, und ich beginne mit Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Vers 25. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Vers 26. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Vers 27. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Vers 28. Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Vers 29. Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Vers 30. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Der Teufel ist der Gott der Welt. Deshalb muss er dich kontrollieren, wenn du hier ankommst, und dich davon abhalten, in das Reich Gottes zu gelangen. Im Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut steht der Boden für die Herzen der Männer und Frauen in dieser Welt. Der gute Same wird vom guten Hirten gesät, das ist Jesus. Das Unkraut wird in die Herzen derer gesät, die sich nicht auf den schmalen Weg begeben. Der Weizen und das Unkraut werden zusammengelassen, um zu wachsen, denn durch den Glauben an Gott hat jeder alles, was er braucht, um das Fleisch und den Teufel zu überwinden und jetzt in das Reich Gottes einzugehen und die Frucht des Geistes hervorzubringen. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 9 bis 11. Ich lese aus Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Vers 10. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vers 11. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Teufel hat nichts dagegen, dass du viele christliche Lehren hörst, solange du deinen Verstand gebrauchst und Jesus nicht zum Herrn machst. Das Evangelium sollte nur von denen weitergegeben werden, die ihn auf den schmalen Weg zum Herrn gemacht haben. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion. Wie willst du im Himmel leben, wenn du jetzt nicht in der Lage bist, das Himmelreich zu betreten? Diejenigen auf dem breiten Weg denken, dass sie jetzt tun können, was sie wollen und trotzdem mit Christus herrschen und regieren können. Das ist eine offensichtliche Lüge. Paulus schrieb in 1. Korinther 3, Verse 13 bis 15. 1. Korinther Kapitel 3, ich beginne mit Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbart werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Vers 14. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Jeder, der noch seinen Verstand benutzt, um Entscheidungen zu treffen, wird trotzdem durch das Feuer gehen. Das Feuer wird alle toten Werke verbrennen, die du früher nicht bekannt hast, und alle weiteren seither. weil du nicht zum Grundproblem gekommen bist und mit dem Sündigen aufgehört hast. Viele sind faul und glücklich zu hören, dass die Wiedergeburt ausreichend ist. Aber diejenigen, die jetzt nicht den Willen Gottes tun, werden am Ende mit dem zweiten Tod konfrontiert werden. Wir lesen darüber in Offenbarung 20, Vers 6. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren, 1000 Jahre. Das Geschenk des ewigen Lebens wurde gegeben, damit du Christus effektiv im Glauben folgen, seine Stimme hören und ihn jetzt kennenlernen kannst. Es ist ein Geschenk, für das am Kreuz von Jesus bezahlt wurde, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Jesus sagte in Johannes 3, Vers 16, das Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Manche sehen das Christentum als eine Möglichkeit, ihr Leben zu verlängern, damit sie keine Veränderung in ihrem Lebensstil vornehmen müssen. Johannes taufte die Juden, um sie auf das Reich Gottes vorzubereiten. Wir lesen in Matthäus Kapitel 3, ich lese die Verse 7 bis 12. Das Matthäusevangelium Kapitel 3, ich beginne mit Vers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Vers 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Vers 9. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Vers 10. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Du solltest jede schlechte Frucht in deinem Leben als Beweis dafür sehen, dass du nicht wirklich für die toten Werke Buße getan hast. Zu deinen toten Werken gehören alle religiösen Errungenschaften. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 3, ich lese aus Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Du wurdest von Gott hierher gesandt, mit der Gabe, dem Maß des Glaubens und der Gnade Gottes, um den Willen Gottes zu tun. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. In der Amplified Bible steht in Philipper 2, Vers 12, deshalb, meine Lieben, wie ihr immer meine Ratschläge befolgt habt, so sollt ihr jetzt nicht nur mit dem Enthusiasmus, den ihr in meiner Gegenwart zeigen würdet, sondern vielmehr, weil ich abwesend bin, euer eigenes Heil mit Ehrfurcht und Furcht und Zittern, Selbstvertrauen mit ernster Vorsicht, Empfindlichkeit des Gewissens, Wachsamkeit gegen Versuchungen, ängstliches Scheuen vor allem, was Gott beleidigen und den Namen Christi in Verruf bringen könnte, ausarbeiten, kultivieren, zum Ziel führen und vollständig vollenden. Wenn du nun Gottes Gaben und Gnade für etwas anderes verwendest, als deine Erlösung zu vollenden, dann ist das schwerwiegend. Wenn du dein Leben durch die Talente, die Gott dir gegeben hat, bequem eingerichtet hast, ist das auch ein Missbrauch von Gottes Gnade. Alles, was du erhalten hast, gehört immer noch Christus, einschließlich aller Talente. Deshalb musst du dein Heil mit Furcht und Zittern erwirken. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 25, ich lese die Verse 14 bis 30. Matthäus Kapitel 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Vers 15. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Vers 16. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Vers 17. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Vers 18. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Vers 22. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Vers 23. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Vers 24. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Vers 25. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Vers 26. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Vers 27. Dann hättest du mein Geld in Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Vers 28. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Vers 29. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Vers 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Im Himmel wird eine Aufzeichnung darüber geführt, was du bereits erhalten hast und welchen Zweck es erfüllt. Talente wurden dir gegeben, damit du den Willen Gottes tun kannst. Die Erlösung ist nicht für die faule Person. Gott hat dir genug Gnade und Glauben gegeben, um alles zu tun, was er geplant hat. Der Evangelist, der dich zu Christus geführt hat, hätte alle Selbstsucht oder Bosheit in deinem Leben aufdecken sollen. Die Talente, die dir gegeben wurden, waren dafür gedacht, dass du stattdessen eine göttliche Berufung erfüllst und anderen dienst, indem du Jesus zum Herrn machst. Jesus sagt in Matthäus 7, Verse 17 bis 19. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Vers 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Vers 19. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Bitte den Herrn, dir zu zeigen, wie er deine Vergangenheit sieht. Du musst über das Gute, das du getan hast, und das schlechte Buße tun. Vielleicht hast du dich nur mit schlechten Werken beschäftigt, aber deine guten Werke nie als böse angesehen. Wenn du weißt, dass du schlechte Frucht in deinem Leben hast, wenn du Dinge im Namen Jesu tust, dann ist das schmutzig. Laut Jesus werden diejenigen, die noch schlechte Frucht bringen, im Feuer landen. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 64, Verse 5 bis 8. Jesaja, Kapitel 64, ich beginne in Vers 5 im Deutschen. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Vers 6. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Vers 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Vers 8. Zürne nicht allzu sehr, o Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Schuld. Ziehe doch das in Betracht, dass wir alle dein Volk sind. All deine Bemühungen, nett zu sein, wenn Gott sie nicht gelenkt hat, sind schmutzige Lumpen. Gottes Volk kann ohne Wahrheit und Überführung leicht Gottes vollkommenen Willen verfehlen. In der Amplified Bible steht in Johannes 3, Vers 16, denn Gott liebte und schätzte die Welt so sehr, dass er sogar seinen eingeborenen, einzigen Sohn aufgab, damit jeder, der an ihn glaubt, auf ihn vertraut, sich an ihn klammert und sich auf ihn verlässt, nicht zugrunde geht, vernichtet wird, verloren geht, sondern ewiges, immerwährendes Leben hat. Das Wort Glauben hier in der Amplified Bible verwendet einige zusätzliche Wörter. Es bedeutet zu, erstens Vertrauen in, zweitens Festhalten an und drittens sich verlassen auf. Um gerettet zu werden, musst du dich an den Herrn klammern, nicht nur sagen, ich glaube. Du musst sehen, dass der Glaube mehr ist als nur ein paar Worte, die in einem Gebet gesprochen werden. Ein junger Evangelist befragte Charles Finney über die Notwendigkeit eines Nachgesprächs bei seinen evangelistischen Veranstaltungen. Der junge Evangelist sagte, dass er die Leute nur dazu bringen würde, am Ende einer Versammlung die Hände zu heben, als Antwort auf die Errettung. Charles Finney antwortete, dass er die Art und Weise, wie er seine Nachbefragungssitzung durchführte, lieber mochte als eine schnelle emotionale Antwort und eine erhobene Hand. Jemand könnte am Ende seines Lebens gerettet werden, indem er ein einfaches Gebet spricht. Dies sollte jedoch die Ausnahme sein, nicht die Regel. Menschen, die gesund sind, sollten konfrontiert werden. Wenn jemand noch fleischlich ist, wird er dem Feuer nicht entkommen. Das Evangelium ist nicht nur eine Feuerversicherung gegen die Hölle. Diejenigen, die die Wahrheit lieben, werden nicht weiter sündigen und haben den schmalen Weg betreten. Mein irdischer Vater besuchte die Kirche, traf aber erst eine Entscheidung, Christus anzunehmen, als er erkannte, dass er an Krebs sterben würde. Bevor er starb, wurde sein Leben durch den Heiligen Geist verändert. Er hatte Freude und Frieden als Zeichen dafür, dass er in das Reich Gottes eingegangen war. Charles Finney glaubte nicht, dass jemand mit Gott in die rechte Ordnung gebracht wurde, bis er von einem Zustand, indem er sich mit der Sünde unwohl und völlig verloren fühlte, zum Empfang des Friedens Gottes überging. Für ihn war die Errettung ein geistlicher Prozess und man musste verloren oder hilflos sein, bevor man gerettet werden konnte. Jeder musste zeitliche Dinge gegen ewige Dinge eintauschen, basierend auf dem Glauben an die kostbaren Verheißungen Gottes. Jede Person musste glauben und Gott für sich selbst suchen und keine Ausreden für die Sünde finden. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Ich lese aus Sprüche, Kapitel 3 und beginne mit Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn du an ihn glaubst, bittest du ihn um alles. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, Gott um alles zu bitten, weil du religiös bist. Das Fleisch mag diese Idee, Gott zu bitten, nicht. Wenn du auf dem schmalen Weg bist, wirst du dich immer hilflos fühlen. Du musst hilflos bleiben, sonst endest du mit einem Vertrauen in das Fleisch und bist ein Verstoßener. Diejenigen, die sich an Gott klammern, verlassen sich darauf, dass er ihnen durch den Heiligen Geist sagt, in welcher Weise ihr Leben falsch ist. Sie vertrauen ihm, dass er jeden Schritt lenkt. Diejenigen, die an das Evangelium intellektuell geglaubt haben, ohne sich jemals hilflos zu fühlen, sind verloren und versuchen, sich durch Werke oder Selbstanstrengung zu retten. Paulus schrieb in 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. Ich lese aus 2. Korinther Kapitel 4 und fange mit Vers 3 an. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das Wort verloren in Strongs ist die Nummer 622 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet vollständig zerstören oder zu verlieren, wörtlich oder bildlich, sterben, verlieren, zugrunde gehen. In der Amplified Bible steht in 2. Korinther 4, Vers 3, wenn aber auch unser Evangelium, die frohe Botschaft, verborgen ist, verdunkelt und verhüllt mit einem Schleier, der die Erkenntnis Gottes verhindert, so ist es doch verborgen nur für die, die untergehen, und verdunkelt nur für die, die geistlich sterben, und verhüllt nur für die, die verloren sind. Das Beispiel Jesu ist zu einem Stolperstein für diejenigen geworden, die sich nicht selbst verleugnen und ihr Kreuz täglich auf sich nehmen wollen. Selbst in der Gemeinde Jesu Christi wollen viele die Erlösung zu ihren eigenen Bedingungen und wollen nicht die Werke tun, die er für sie bestimmt hat. Du wirst ein Teil von Christus, indem du dich dem unterordnest, wozu Gott dich berufen hat. Du bist nur ein Baustein im Haus. Lass den Herrn alles durch dich tun, denn sonst wirst du wieder tote Werke tun. Wir lesen Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Epheser 2, beginne mit Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Vers 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn Jesus wiederkommt und sein buchstäbliches Königreich auf der Erde aufrichtet, wird es für niemanden eine Möglichkeit geben, zu tun, was er will. Johannes schrieb in 1. Johannes 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jesus kann dir ein langes Leben schenken, aber das basiert auf der Vollendung deiner Berufung. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 5, ich lese die Verse 10 bis 13. 1. Johannes Kapitel 5, ich beginne mit Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Er ist die Quelle des Lebens und niemand kann ohne ihn etwas Gutes tun. Jesus muss der Herr sein über das, was du jetzt tust, seit du dein neues Leben in Christus begonnen hast. Ich weiß, dass ich den Sohn habe, weil er mich in seinem Griff hat und ich mich weigere, irgendwelche Entscheidungen mit meinem Verstand zu treffen. Wenn du nicht darin bleibst, verlierst du das Leben, das für dich vorher bestimmt war. Der Plan wird sich nicht ändern. Wenn du aus Christus herauskommst, wirst du nicht genau dort wieder anfangen können, wo du aufgehört hast, mit Gott zu wandeln. Du hast aufgehört zu bleiben, indem du ins Fleisch gegangen bist, weil dein Glaube an Gott schwach war oder fehlte. Wenn du also zu Christus zurückkommst, wirst du tiefer umkehren oder deine ersten Werke noch einmal tun müssen. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, ich lese die Verse 46 bis 49, das Lukas-Evangelium Kapitel 6 und ich beginne mit Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Vers 47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Vers 48. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Vers 49. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe, und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Viele nehmen heutzutage Anstoß an der Vorstellung, dass Jesus der Herr ist, und hören nicht gerne, dass man aufhören soll zu denken, und sie ziehen stattdessen lieber ihren eigenen Verstand zu Rate. Sie wollen nicht loslassen und Christus alles lenken lassen. Wenn du ihn nicht zum Herrn machst, wirst du ernten, was du im Fleisch säst. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gott lässt seine eigenen Kinder ernten, was sie gesät haben, damit sie verstehen und zur Umkehr kommen, bevor es zu spät ist. Der Tag, an dem es keine Umkehr mehr gibt, kommt. Gott weiß, ob du ein Herz nach Gott hast oder nicht. Du könntest wie der verlorene Sohn sein und zur Besinnung kommen, wenn du erkennst, dass du dein ganzes Erbe für irdisches Streben verschwendet hast. Jesus gab uns ein neues Betriebssystem, damit wir nicht mehr unseren eigenen Verstand benutzen und weiter sündigen müssen. Diejenigen, die die natürliche Weisheit benutzen, sind törichte Jungfrauen, denen es an Weitsicht fehlt. Jesus sagte in Matthäus 25, Verse 1 bis 13, das Matthäusevangelium, Kapitel 25, ich beginne mit Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Diejenigen, die Öl mitnehmen, schätzen das, was Gott sie gelehrt hat, und nutzen das, was sie durch Buße und ein sich Demütigen gelernt haben. Wenn du immer noch deinen Verstand gebrauchst, um Entscheidungen zu treffen, hast du ein Vertrauen in das Fleisch und du bist nicht bereit für sein Erscheinen. John Wesley sagte Folgendes: Ich habe keine Angst, dass die Leute, die sich Methodisten nennen, jemals aufhören sollten, in Europa oder in Amerika zu existieren. aber ich habe Angst, dass sie nur noch als tote Sekte existieren, die die Form der Religion hat, aber nicht die Kraft. Und das wird zweifellos der Fall sein, wenn sie nicht an der Lehre, dem Geist und der Disziplin festhalten, mit der sie zuerst aufgebrochen sind. Die Gerechtigkeit Gottes geschieht durch den Glauben an das, was Gott für dich gesagt hat. Wenn du schneller gehst als deine Fähigkeit, Gott zu hören, wirst du am Ende ohne die Gnade Gottes sündigen. Du musst also lernen, Christus zu folgen und ihm nicht vorauszugehen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 28, ich lese die Verse 18 bis 20. Matthäus 28, ich beginne mit Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus hat nicht jeden beauftragt, das Evangelium weiterzugeben. Er beauftragte seine Jünger, Jünger zu machen. Jemand entschied aufgrund natürlicher Weisheit, dass jeder dies tun könne. Doch Paulus beauftragte nur Timotheus, diese Arbeit zu tun. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 4, ich lese die Verse 1 bis 6. 2. Timotheus 4, ich beginne mit Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, als sie empfindliche Ohren haben. Vers 4. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Es gab bereits eine Durchsäuerung der Wahrheit in der frühen Kirche. Paulus sprach dies an, indem er Timotheus befahl, den Menschen in der Gemeinde entgegenzutreten, die die gesunde Lehre, die sie vom Apostel Paulus erhalten hatten, nicht aushielten. Er war im Begriff zu sterben und Paulus sah, dass die Menschen immer noch nicht seinem Beispiel folgten. Also autorisierte er Timotheus, die Gemeinde zu evangelisieren. Könnte man dir zutrauen, den schmalen Weg zu predigen? Oder gibt es in deinem Leben bereits Anzeichen dafür, dass du Kompromisse eingegangen bist und es den Menschen leicht gemacht hast, gerettet zu werden, ohne auf den schmalen Weg zu kommen? Petrus schrieb in Apostelgeschichte 2, Verse 38 bis 41. Apostelgeschichte 2, ich beginne mit Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Es gibt keine Entschuldigung für Sünde. Es gibt die begangene Sünde und die Unterlassungssünde. Beides ist Sünde. Nur diejenigen, die jeden Tag im Glauben das Richtige tun, sind gerecht, weil sie auf Gott hören und ihm gehorchen. Die Salbung auf denen, die vom Geist geführt werden, bestätigt, dass sie keine Sünde begehen und auch den Willen Gottes tun. Paulus schrieb in Galater 5, ich lese die Verse 13 bis 15: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 15. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. In Christus ist die Freiheit ein Prozess, den du von der Berufung zur Erwählung durchläufst. Gott bietet dir eine Freiheit, die auf der Tatsache basiert, dass er weiß, was jetzt das Beste für dich ist, und es beginnt damit, dass du ihn zum Herrn machst. Der Geist wird dir bestätigen, dass du innerhalb der Grenzen bleibst, die er für dein Leben und deine Berufung bestimmt hat, indem der Heilige Geist auf dich kommt. Jesus sagt in Johannes 10, ich lese die Verse 7 bis 11, das Johannesevangelium Kapitel 10, ich beginne mit Vers 7. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Vers 8, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist die Tür und du musst die Schafhürde betreten und in seiner Nähe bleiben. Du gehst nicht aus dem Schutz seiner Schafhürde heraus, es sei denn, er führt dich hinaus, weil es draußen Diebe und Räuber gibt. Er ist der Retter, aber du erfährst die ewige Errettung nur, wenn du ihn zum Herrn machst. Du musst aufhören, die Entscheidung mit deinem eigenen Verstand zu treffen und Christus nachfolgen, indem du seine Stimme hörst. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 55, Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Es wird nicht leichter werden, treu zu sein. Die Versuchung in dieser Welt nimmt schon jetzt zu. Der Teufel ist wütend, denn er wird schon bald sein Ende finden. Wenn du Lügen glaubst, dass du tun kannst, was du willst und trotzdem gerettet wirst, dann wirst auch du in den letzten Tagen zu Kompromissen verleitet werden. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, Verse 10 und 11, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Die Umkehr von toten oder leblosen Werken jeglicher Art wird oft übersprungen. Es ist sehr unangenehm, wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, die auch gut zu sein scheinen in deiner Vergangenheit. Selbst gute Werke nach der Errettung sind tote Werke, wenn der Heilige Geist dir nicht gesagt hat, sie zu tun. Deine ersten Werke noch einmal zu tun, schließt die Umkehr von überheblichen Taten des vergeistigten Fleisches ein, die im Namen Jesu getan wurden. Eine Dame fragte mich mal in einer Bibelstunde, ihr zu sagen, wie Gott ihre Sünde sieht. Sie war sich nur der schlechten Frucht bewusst. Doch der Heilige Geist benutzte mich, um ihr im Detail mitzuteilen, was er sagen wollte. Sie fing an zu weinen, als ich erzählte, sagte aber: Hör nicht auf. Sie wollte an die Wurzel ihrer Sünde gelangen. Es war ihr egal, dass dies während eines Gemeindetreffens mit anderen Frauen war. Sie war gebrochen. Eine Person sagte: Das ist jetzt genug, weil die Dame in Tränen ausbrach. Sie dankte mir anschließend, dass ich nicht aufhörte. Ein Jahr später war sie Feuer und Flamme für Gott und sie erzählte mir, dass alle anderen Damen nicht mehr zum Bibelstudium kommen würden. Viele wollen in den Himmel kommen, aber sie wollen Herr ihres eigenen Lebens sein. Für manche, die Christus nicht nachfolgen, ist es vielleicht besser, zurück in die Welt zu gehen, als zu glauben, dass sie etwas erhalten werden. Jakobus schrieb in Jakobus 1, ich lese die Verse 7 bis 11. Jakobus 1, Vers 7. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Vers 8. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Vers 9. Der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Vers 10. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Vers 11. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Du hättest damit beginnen sollen, dich selbst zu verleugnen und täglich dein Kreuz auf dich zu nehmen, um Christus nachzufolgen. Er sollte deine erste Liebe sein. Wenn nicht, warum nicht? Jesus sagte in Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Matthäus 13, Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Vers 45. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schönen Perlen suchte. Vers 46. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jesus ist der Mann, der das Feld gekauft hat. Das Feld ist die Welt. Und Jesus ist derjenige, der dich in diesem schlammigen Feld gefunden hat. Du warst mit Schlamm bedeckt. Er hat dich sauber gemacht. Er kennt dein volles Potenzial. Er hat angefangen, dich mit der Wahrheit zu reinigen. Sieh die Überführung und so weiter nicht als etwas Negatives. Dies ist ein Zeichen, dass du so viel wert bist. Jesus kam, um dich zu suchen, und er fand dich gebrochen und verworfen auf dem Müllhaufen der Welt, und er war bereit, den Preis für dich zu zahlen. Er musste für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz sterben und nicht nur für deine. Du bist der Ehrenpreis und er hat für das Feld bezahlt und dabei nur an dich gedacht. Das ist Liebe. Wenn du die einzige Person warst, die geantwortet hat, ist Jesus für dich gestorben, damit du den Heiligen Geist bekommst und wieder nützlich bist und deinen Platz im Reich Gottes einnehmen kannst. Du bist diese Perle von großem Wert, aber du musst dich von Jesus wiederherstellen lassen. Wenn er dich nicht reinigt, wirst du niemals deinen richtigen Platz einnehmen und am Ende wieder nutzlos sein. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir das Buch »Meine Schafe hören, meine Stimme« von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang machen und auf den schmalen Weg kommen willst, täglich im Geist sehen, dein Heil und deine Freiheit durch regelmäßige Buße und Umkehr erleben willst, dann kann ich dir das Buch »Wach auf, die Zeit läuft ab« Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock empfehlen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich davon abbringt, Gott vollständig zu vertrauen. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch »Das vergoldete Gefängnis« überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. Diese heutige Botschaft ist für diejenigen, die ein Herz nach Gott haben, die wissen, dass sie ihre ersten Werke erneut tun müssen. Am allerwichtigsten ist, dass du zurückgehen und auf diese Dinge, die toten Werke in der Vergangenheit, schauen und sie alle bekennen musst. Das ist Teil deiner Freiheit, zu verstehen, dass nur das, was Gott geführt hat, irgendeinen Wert in seinen Augen hat. Und ich bete dafür, wenn du anfängst, loszulassen und Gott zu lassen, dass er dein Leben völlig verändern kann. Himmlischer Vater, ich bete für jeden, der diese Botschaft gehört hat. Vater, während du ihre Herzen berührt und sie von Gebieten überführt hast, dass du ihnen mitteilst, was sie jetzt in diesem Moment tun sollen, damit sie ihre Errettung in Furcht und Zittern erwirken vor dir. In Jesu Namen. Amen. Eine Zusammenfassung der in der heutigen Botschaft verwendeten Bibelstellen findest du unten, entweder direkt oder über einen Link zu einer Webseite. Unsere Kontaktdetails folgen am Ende der Botschaft. Gott segne dich. Bitte nimm Kontakt mit dem Dienst auf und lass uns wissen, wie es dir damit ergeht. In Jesu Namen. Gott segne dich.